Sehr verehrte Damen und Herren, heute werde ich über Augustinus sprechen, den großen Kirchenvater, wohl den größten der Kirchenväter, vielleicht den größten christlichen Philosophen aller Zeit. Zusammen mit Thomas von Aquin muss man wohl hinzufügen. Die beiden sind sehr unterschiedliche Natur. Thomas wurde einmal gewissermaßen auf das Gleis gesetzt und fuhr geradeaus immer weiter, hat an seinem System der Theologie und Philosophie gefeilt, immer neue Abteilungen errichtet, alles noch verbessert, präzisiert, noch genauer eingeteilt. Und er hatte seinen Plan früh grundgelegt. Übernommen ein Stück weit oder vielleicht sogar zum großen Teil von seinem großen Lehrer Albertus Magnus und mit der Ente de Sanctia angefangen, mit einer kleinen, aber sehr gehaltvollen Schrift, hat er immer weitergebaut an seinem System, das viele bereits verglichen haben mit einer gotischen Kathedrale. Augustinus ist weniger konsequent. Es ist auch im Unterschied zu Thomas von Aquin sein Leben viel wichtiger. Es ist eher ein mäandrierendes Denken. Er ist eine Zeit lang dem Christentum gar nicht so sehr aufgeschlossen, eher kritisch, besonders das seines Erachtens etwas barbarische Alte Testament hat ihn längere Zeit geradezu abgestoßen. Dann ist er Manichäer eine Zeit lang, dann ein wenig Skeptiker, im Anschluss an Cicero und die mittlere Akademie. Ja, er findet dann aber doch zu sich und in Cassiciacum, da am Comer See, diese frühen Schriften der Ordine, die Soliloquien und wie sie alle heißen, De Vera Religione, die sind dann schon sehr typisch augustinisch, und aber immer noch nicht endgültig. Verschiedene biografische Umstände haben es zur Folge, dass er gegen Ende seines Lebens dann sehr stark antipelagianische Schriften schreibt und dazwischen antimanichäische, und auch die Themen wechseln sehr stark. Man kann jetzt sagen, dass er einen Bau errichtet hätte, ein System, aber es ist doch irgendwie ein organisches Ganzes geworden. Wenn man einen Teil gewissermaßen anhebt und sich das anschaut, hat man irgendwie das Ganze im Griff. Es ist etwa eher eine organische als eine architektonische Einheit, würde ich es jetzt einmal so bezeichnen wollen. Augustinus stammt aus Nordafrika, was ja auch erwähnenswert ist. Er wurde im Jahr 354 geboren, am 13. November, in einem Dorf oder vielleicht in einer kleinen Stadt, so genau kann man das nicht mehr sagen, namens Tagaste, Souk Arak heißt das heute, im heutigen Algerien gelegen. Sein Vater war römischen Blutes, ja, ein Verwaltungsbeamter in dieser kleinen Stadt, diesem Gemeinwesen. Seine Mutter stammte aus einer Berberfamilie. Der Vater war kein Christ, die Mutter war eine glühende Christin, auch eine große Heilige des Katholizismus, die Monika. Augustinus hat früh, in seinen frühen Schuljahren, würde man sagen, nicht gerade als Schüler geglänzt. Er versäumte sehr oft den Unterricht. Junge Leute würden sagen, er hatte gern blau gemacht, hat sich Hahnenkämpfe angesehen, die Zeit vertrieben, wollte partout nicht die Grammatik lernen und auch weniger das Griechische. Und war wohl etwas ein wilder Junge und Knabe und dann auch junger Mann. Er musste dann, könnte man es vergleichen mit einem Gymnasium, in eine nahe Stadt namens Madaura, das gibt es auch heute noch, diese Stadt, hat dort eine etwas höhere Schule besucht und höhere Schulbildung genossen und ging dann gewissermaßen zum Studium nach Karthago. Karthago ist die größte Stadt dort gewesen, in dieser Gegend Nordafrikas, mit einer alten Tradition auch, mit einer alten Kultur. Immer wieder auch in der römischen Geschichte ist von Karthago die Rede. Ja, das war 371. Ein Jahr später wird ihm ein Sohn geboren. Er hat sich offensichtlich als junger Student, also 16 oder 17 Jahre alt, verliebt. Seine Lebensgefährtin wird etwa 15 Jahre lang bei ihm bleiben. Er nennt sie nie bei Namen. Einige Historiker haben sie die Una genannt, weil er einmal schreibt, er hatte nur eine Gefährtin seines Tisches und auch seines Bettes, diese Una, diese eine. So unter diesem Namen firmiert sie in einigen Büchern über Augustinus und sein Leben. Ja, es wird ein Jahr später ein Söhnlein geboren, ein Adeodatus, ein Geschenk Gottes. Der Name lässt vielleicht den Rückschluss zu, dass er nicht ganz und gar unwillkommen gewesen ist, der Kleine. Augustinus hat Vaterpflichten, er studiert außerdem. Das Studienfach heißt Rhetorik. Es gibt so, wie wir alle wissen, jetzt nicht mehr, aber es war in der Antike ein sehr wichtiges Fach. Vieles spielte sich am Marktplatz ab oder in den Gerichten oder in den Ratssälen. Und es war schon von großer Bedeutung, dass man sich gut ausdrücken konnte, dass man gewissermaßen auch feurige Reden halten konnte und mit Kunstpausen und was alles dazugehört, vermutlich auch viel mit viel Gestik und so weiter und so fort. Das fasziniert den jungen Augustinus und er macht große Fortschritte in dieser Wissenschaft. Dort lernt er auch kennen die Manichäer. Die Manichäer sind so eine Art christliche Sekte, könnte man sagen. Ja. Also sie kennen Christus, aber er hat nicht die zentrale Rolle bei ihnen, eher so wie im Islam als Prophet. Mani selbst kommt der Religionsgründer, könnte man sagen, oder Sektengründer. Situiert sich prominenter noch als Jesus Christus. Aber was am vielleicht bezeichnendsten ist, ist die persische Vermischung mit dem Christentum, nämlich mit dem spezifisch persischen Dualismus, dass wir ein Lichtprinzip haben, ein gutes Prinzip, ein gutes kosmisches Prinzip und ein Finsternisprinzip, ein böses und schlechtes. Zwei Kräfte, die beinahe gleich stark sind, und die um die Vorherrschaft im Kosmos ringen und auch um die Vorherrschaft in der menschlichen Brust. Auch im Faust heißt es einmal, zwei Seelen, ach, habe ich in meiner Brust. Das wäre manichäisch, das wäre zarathustrisch, das wäre ein persisches Gedankengut. Augustinus lernt jemanden kennen, Romanianus heißt der, der ein reicher und wohlhabender Mann ist, wohl etwas älter als er schon, der ihn dann auch einsetzt zum Verwalter seiner Güter. Also Augustinus steigt ziemlich schnell zur höheren Gesellschaft von Karthago auf. Er ist ein sehr geachteter Rhetor und auch Rhetoriklehrer. Und er ist Manichäer. Dann nach einiger Zeit bekennt er sich dazu, Auditor erst und dann aber auch wird er immer tiefer hineingezogen in dieses manichäische Gedankengut. Ja, er bedauert später, dass er Christen, also eher traditionelle Christen, die wirklich ihren Mittelpunkt in Jesus Christus gesehen haben und nicht in Mani und anderen, er bedauert es, dass er solche traditionell denkenden Christen verführt hat zu diesem Manichäismus. Nun gut, etwa 10 Jahre lang pflegt er diese Leidenschaft des Manichäismus. Und er gewinnt einen großen Namen, selbst in Rom ist sein Name dann schon bekannt. Und das führt unter anderen Gründen dazu, dass er dann aufbricht und verschwindet, eine Überfahrt wagt über die Hadria, über das Mittelmeer und dort auch nach einigen Seestürmen und großen Zittern und Bangen, und es ist ihm ganz übel und seinen Begleitern. Die Begleiter sind seine Lebensgefährtin, die Una, und der kleine Adeodatus, der Knabe, jetzt etwa so 10 Jahre ist, und oder vielleicht schon 12, und vielleicht einige Diener, ja sein Bruder wohl auch, ja und vielleicht einige mehr, vielleicht so 10 oder 12 Leute, haben diese Reise auf sich genommen. In Rom werden sie ehrenvoll empfangen. Aber es ist ja so, dass Rom eigentlich nur noch pro forma die Hauptstadt des Römischen Reiches ist. Wir haben natürlich Ostrom auch, das ist klar in dieser Zeit bereits. Und Westrom findet eigentlich gar nicht so sehr in Westrom statt. Da gibt es noch den Senat und so weiter, die alten Patrizierfamilien, sondern in Mailand. Und es ist freilich sehr ehrenhaft und vielleicht auch ein bisschen überraschend, welche gute Kontakte die Manichäer zum Kaiserhof in Mailand haben. Aber es ist so, sie haben sie und sie schlagen Augustinus vor für den kaiserlichen Palast als sozusagen Hofrhetor und Rhetoriker. Ja, da muss er also den Kaiser loben und Reden aufsetzen und verschiedene wichtige Menschen da empfangen und bei allen möglichen Festen Prunkreden halten und so weiter und so fort. Ja, das ist eine Zeit, die ihn auch mit neuer Literatur beschenkt. Er liest noch einmal Cicero, vorher hat er schon mit 18 den Hortensius gelesen, einen Protreptikos, also eine Werbeschrift für die Philosophie, für die philosophische Lebensweise. Dann liest er weitere Bücher von Cicero, skeptisch gehaltene Bücher. Und etwas später dann auch Plotin und dann noch etwas später mit genauso großer Begeisterung, mindestens genauso großer dann auch Paulus. Ja, wir finden also Augustinus hier ab 384 in Mailand wieder. Es ist so, dass seine Mutter ihm nachgereist ist. Er hatte sie ein wenig ausgetrickst, von seiner Abreise gar nichts berichtet. Vielleicht war sie auch ein bisschen bedrängend für ihn. Sie wollte immer einen Christen aus ihm machen und hat ihm Vorwürfe gemacht wegen seines Manichäismus und so weiter. Aber eine offensichtlich tapfere, beherzte Frau ist ihm nachgereist, möglicherweise sogar allein, obwohl das schwer vorstellbar ist. Man weiß nicht mit wem. Jedenfalls, sie erscheint dort auch in Mailand und setzt durch, dass die Una zurück muss. Die Una ist ihres Erachtens störend in der Karriere, in der beruflichen Karriere ihres Sohnes, und der soll eine junge Tochter ehelichen aus einer eingesessenen Mailänder Patrizierfamilie. Ja, es gab da vermutlich einigen Zoff, einigen Streit in der Familie des Augustinus, und das Verhältnis von Schwiegertochter und Schwiegermutter war wohl nicht zum Besten bestellt. Also die Una tatsächlich tritt den Rückzug an, reist zurück nach Nordafrika, aber nicht ohne große Probleme und ohne den Sohn auch. Der Sohn bleibt da, der Adeodatus, und ja, wie soll man das sagen, Augustinus selbst wartet, bis die von der Mutter auserwählte im heiratsfähigen Alter ist. Und ja, das ist also sicherlich eine schwierige Zeit gewesen. Was sich anbahnt, ist jetzt eine Bekehrung. Der Einfluss der Mutter ist groß. Möglicherweise alte Biografien von Augustinus haben auch immer den Einfluss des Ambrosius, auch eines großen Kirchenlehrers, herausgestellt auf Augustinus, aber neuere Biografen sind der Ansicht, der war wohl nicht so ganz entscheidend. Es war wohl doch eher die Mutter und es waren die Schriften. Die Schriften eben auch neuplatonischer Art, die mit Begeisterung Augustinus aufgenommen hat. Man muss vielleicht dazu sagen oder wissen in diesem Zusammenhang, dass die Manichäer Materialisten gewesen sind. Das heißt, alles, was es wirklich gibt, ist irgendwie materiell. Gott selbst auf eine sehr, fast schon immaterielle Art, er ist reines Licht. Und wir wissen auch heute, dass Licht eigentlich nichts Materielles ist, aber er ist auch kein Geistwesen. Er ist eine riesige Lichtwolke, kann man sich das vorstellen, eine vielfache Sonne im Universum. Und Augustinus konnte sich lange Zeit nicht vorstellen, dass es etwas geben könne, das nicht materiell ist, das nicht irgendwie stofflich ist, nicht irgendwie ausgedient. Und die Schriften, besonders von Plotin, möglicherweise auch von Porphyrius, haben ihn da eines Besseren belehrt. Er ließ sich also davon überzeugen, auch von der Ideenlehre, dass es vielleicht sogar verschiedene Grade von Realität gibt und dass die materielle Realität oder Wirklichkeit ein relativ tiefer oder geringer Grad ist von Wirklichkeit. Also wenn man etwa einen kreisförmigen Gegenstand hat, hier, ich könnte da meine Uhr mal zeigen, dann kann ich natürlich in einem Anfall, vor einem Raptus jetzt irgendwie überschnappen und die runterschmeißen und darauf herumtrampeln und sie zerstören. Also kreisförmige Dinge lassen sich zerstören. Die war auch nicht ewig, die gibt es vielleicht seit 10 Jahren oder was, ich weiß es nicht mehr. Aber den Kreis selber, das ist ja ein großer Gedanke Platons und dann auch Plotins, Der Kreis selber ist unzerstörbar. Also die Gestalt des Kreises, dass es eine in sich geschlossene Linie gibt, bei der alle Punkte einen gemeinsamen Abstand zu einem Mittelpunkt haben. Also diese Idee des Kreises ist unzerstörbar. Und Platon sagt, es ist also eine größere oder eine mächtigere Form von Realität als diese abbildhaften Kreise in Form von Uhren, Tellern und was weiß ich, was noch für Gegenstände. Ja, also es gibt Dinge, so Augustinus, die Ideen, die sind nicht materiell und trotzdem real. Das hat in seinem Denken einen großen Durchbruch bewirkt. Und so dauert es nicht mehr allzu lange, dass Augustinus jetzt immer philosophischer wird, gerade in diesem neuplatonischen Zug, in den Sog, in den er da hineingeraten ist, auch bei Marius Victorinus und so weiter, diese Schriften hat er gelesen. Und so zieht er sich ein wenig zurück von seinen Pflichten in Mailand, die ihm ohnehin nicht angenehm waren. Er musste einen ziemlich unfähigen Kaiser immer loben und seine Höflinge nach Cassiciatum am Comer See oder nicht weit vom Comer See, ein kleines Landsitz, den man nicht genau bezeichnen kann, wo der war, also mit seiner Mutter, seinem Sohn, noch einem Brüderchen vielleicht auch noch und einigen anderen Art Schülern, hatte sich da vielleicht auch wieder 10 oder 12 Leute zurückgezogen und da entstehen auch nach der Musiker, sein frühesten Werk, eine ganz wunderbare Abhandlung, ganz detailreich und ganz genial über den musikalischen Rhythmus. Also er hatte noch angekündigt, dass er über die Harmonie auch noch schreiben würde, aber das ist dann ausgeblieben, da hatte er keine Zeit mehr. Er musste jetzt christliche Schriften verfassen. Und da schreibt er da in diesem Cassiciacum, schreibt er da beispielsweise über die Ordnung, dann die Soliloquien, die Selbstgespräche und einige andere Texte mehr, die Vera Religione und so weiter und so fort. Und beginnt er zumindest diese Bücher dort, sehr viele. Übrigens hat er immer diktiert, noch eine kleine historische Bemerkung, nebenbei hat er immer diktiert, nicht selbst geschrieben. Ja, das ist ein Leben, wie es ihm gefällt und er kündigt seinen Dienst beim Kaiser eigentlich auf, schützt Krankheiten vor und wird jetzt auch wirklich Christ. Es ist das berühmte Bekehrungserlebnis am 15. August 386 in diesem Mailänder Garten. Er ist wieder nach Mailand zurückgekehrt. Er ist in einer sehr unguten, traurigen, ja vielleicht sogar verzweifelten Stimmung. Also er hat immer wieder gehört, dass einfache Menschen, es gelingt ihnen, sich zu befreien, jetzt von ihren verschiedenen Begierden und so weiter und auch ja vielleicht gerade auch in sexueller Hinsicht ganz keusch zu leben und irgendwie, bei ihm klappt das nicht so und er ist da ganz traurig und lässt sich weinend unter einen Feigenbaum fallen, das ist vielleicht auch eine Reminiszenz. Und das Evangelium, da kommt auch der Feigenbaum vor, der da keine Früchte trägt. Ja, und weint da herum unter diesem Baum und ist ganz verzweifelt, warum es ihm nicht gelingt, sich von seinen Begierden und Trieben da zu befreien und ein ganz keusches Leben zu führen. Und da hört er ein Kind singen, tolle Läge, also einige Forscher vermuten das eigentlich ein Lied, das man bei der Erntearbeiten gesungen hat. Also nicht Läge liest, sondern im Buch oder in der Schriftrolle, sondern eher etwas auflesen, Ehrenlese oder so etwas. Ja, also nimm und lies heißt das und Augustinus deutet es aber jetzt als göttliche Stimme, die ihn auffordert. Er hat vorher auf die Seite gelegt ein Buch mit den paulinischen Briefen. Er solle da noch einmal hineinschauen und vielleicht findet er da dann die Antwort auf seine ganze Situation unglücklich, auf sein ganzes Unglück, einen Weg daraus. Ja, und tatsächlich, man nennt es ja, glaube ich, auch Bibelstechen, er nimmt diese Rolle oder dieses Buch, diese Rolle und blind und mit dem Zeigefinger irgendwo rein, auf irgendeine Stelle jetzt der Briefe. Und es ist dann, wenn ich mich recht entsinne, Römer 13, wo man mehr oder weniger Folgendes finden kann. dass das Reich Gottes nicht darin besteht, im Essen und Trinken, oder bei Luther heißt es, glaube ich, im Fressen und Saufen, und auch nicht darin, jetzt den Beischlaf zu pflegen, sondern es geht darum, Christus anzuziehen. Zieh Christus an. Und er merkt, das ist etwas Überirdisches. Genau das ist sein Problem und genau da hat er mit seinem Zeigefinger hingestochen. Er hat das sein Leben lang als Gnade gedeutet, dass Gott ihn da ganz persönlich auf den Weg gewiesen hat. Und er heult noch mehr, aber diesmal vor Glück. Und er beschreibt es dann in den Confessiones. Das ist ja eins seiner bekanntesten Bücher, wenn nicht überhaupt das bekannteste, die Bekenntnisse. Ich denke, im 8. Buch beschreibt er es dann sehr detailliert und eindrucksvoll, wie auch sein Freund Alypius dann auch gewissermaßen versucht, sich zu bekehren. Und tatsächlich hatte er seitdem, also Augustinus, nichts Unkeusches mehr getan und keine Frau mehr berührt. Und das ist eben das Wichtige, durch Gottes Gnade oder durch Gottes Hilfe. Ja. Vorher hat er selber versucht, indem er als Philosoph meinte, jetzt einen starken Willen zu zeigen. Aber das klappte alles nicht. Nur durch die Gnade Gottes ist es gelungen und dann dauerhaft bis zu seinem Lebensende. Sein Leben endet erst im Jahr 430, also es kommen noch einige Jahrzehnte dazu. In dieser ganzen Zeit hat er keusch gelebt. Er ist sehr dankbar und er ist überzeugt davon, dass er diese Kraft dazu Gott, die Kraft stammt direkt aus Gott, die stammt vom Heiligen Geist. Das ist etwas Überirdisches, dass er das auf einen Schlag hin losgeworden ist, diese Last der Begierden. Ja, dann fügt es sich, dass er also hier tatsächlich seinen Dienst quittieren kann. Er hat das Bedürfnis, mit seinen Getreuen, seiner Mutter, dem Sohn und den anderen, auch seinem jüngeren Nachfolger Alypius, von dem ich schon gesprochen habe, wirklich klosterähnlich zu leben. Es fügte sich wohl auch, dass der Vater gestorben ist in dieser Zeit etwa. Und so kehrt er zurück nach Nordafrika, nach Tagaste. Allerdings klappt das nicht so ohne weiteres. Wir haben so bürgerkriegsähnliche Zustände in dieser Zeit. Die Schiffe können nicht ohne weiteres passieren. Es gibt so Handelsbarrieren. Und so sitzt er in Ostia fest. Und es kommt dort zum Tod der verehrten Mutter, der Monika, die über alles glücklich ist, dass ihr Sohn ein so guter Christ schließlich doch noch geworden ist. Ja, es gibt ein wunderbares Zwiegespräch mit der Mutter von mystischer Tiefe, geradezu von mystischer Kraft und Tiefe, auch in den Confessiones wäre das nachzulesen. Natürlich ist das Ostia ziemlich, besonders dann, wenn die Schiffe nicht fahren dürfen, ein ziemlich öder Ort, sodass er zurückgeht nach Rom, dort an seinem Buch über die Willensfreiheit weiterschreibt und wartet, fast ein Jahr lang und dann gelingt die Überfahrt und dann ist er einige Jahre wieder in seiner Heimat, in seinem Elternhaus mit seinen Vertrauten und er führt ein sehr karges, asketisches Leben, betet viel und schreibt viel und diskutiert viel und macht dann einen Ausflug, warum genau wissen wir nicht, aber 391 macht er einen Ausflug in die nahe Hafenstadt Hippo. Und was ist in Hippo los? In Hippo ist es so, dass der dortige Bischof, ein Bischof Valerius, dass der dort schon alt geworden ist und der Hilfe braucht und schon von dem Ruf dieses frommen Mannes Augustinus gehört hat und ihn bittet, dass er sich doch zum Priester weihen lässt und auch das Volk von Hippo, viele wollen diesen Augustinus haben, erst als Priester und so Art Auxiliarbischof, heute würde man sagen als Weihbischof. Und als dann Valerius stirbt, ist es so, dass also Augustinus sein Nachfolger wird. Und er ist dann 34 Jahre lang Bischof in dieser Stadt Hippo. Ja, das ist das größte Opfer, also auch Benedikt XVI. Hat es in einer seiner Predigten, wenn ich mich recht entsinne, so geschrieben, dass das größtmögliche Opfer gewissermaßen gewesen ist, das er bringen konnte. Warum? Augustinus war ein begeisterter begeisterter Mönch, der in einer vertrauten Gemeinschaft im Stillen beten und leben wollte, ein begeisterter Autor, der Bücher diktiert hat, ein begeisterter Diskutant, der philosophische und theologische Probleme mit Leidenschaft erörtert hat. Viele seiner Bücher sind auch in Dialogform verfasst oder Trialogform. Und jemand, der so das zurückgezogene Leben liebt, der also dieses Bedürfnis hat, ganz im kleinen Kreis zu wirken, bekommt nun ein öffentliches Amt und der muss sich also um die verschiedensten Sachen kümmern, ständig, wir würden heute sagen, Seelsorgertätigkeiten ausüben, also da gibt es zerstrittene Ehepaare und verfeindete Brüder und eine Frühgeburt und eine Taufe ist nötig und es ist, Predigen tut er so gut wie täglich, manchmal bis zu 3-4 Stunden lang. Und er hat seine Aufgaben eben auch liturgischen und so weiter und so fort. Und alles kreist um ihn. Er hat nicht viele Mitarbeiter, wie für heutige Bischöfe das zumindest hier in Mitteleuropa haben. Er ist mehr oder weniger auf sich gestellt und ist von früh bis abends irgendwie eingespannt und muss da 100 Fragen beantworten und 200 Probleme lösen. Tag für Tag, 34 Jahre lang. Zum Schreiben kommt er kaum noch, respektive zum Diktieren. Die Abfassungszeiten seiner Schriften ziehen sich über 10, sonst 12 Jahre hin. Der Trinitate etwa, eines der großen Hauptwerke der späten Zeit, oder natürlich der Civitate Dei, also über den Gottesstaat. Der Civitate Dei versucht eine Antwort zu geben auf den Sacco di Roma, es gab es ja mehrere, von Frundsberg dann, aber der war 410, einer der ersten, oder vielleicht sogar der erste durch die Westgoten. Ja, und viele Römer sagten danach, es war doch besser mit den alten Göttern, die haben besser auf uns aufgepasst als jetzt dieser christliche Gott. Und viele Römer streben dann zurück zu ihrem alten Glauben, der Civitate Dei ist die Antwort darauf. Die Idee unterscheidet also zwischen einer Civitas Terrena und einer Civitas Celestis, also das hängt zusammen eigentlich mit dem Engelsturz. Also was Gott als erstes geschaffen hat, ist die Engelswelt nach Augustins Überzeugung, und da gab es eben einige, die dann abgefallen sind unter Anführung des Luzifer, des Lichtträgers, der besonders geliebter Engel gewesen ist und ein besonders mächtiger, der eigentlich grundlos sich gegen seinen Schöpfer gerichtet hat und selbst sein wollte wie Gott. Und er hat einige in diese große Ursünde mit hineingerissen. Es gibt auch die Deutung dann von Augustinus, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn eigentlich auch diesen Luzifer im Sinn hat. Das ist der verlorene Sohn Gottes auch gewesen. Ja, das müssen wir nicht näher erörtern. Jedenfalls wiederholt sich das, was erst im Himmel geschehen ist, dann auch auf Erden. Hier gibt es dann auch zwei Gesellschaften, zwei Civitatis. Die eine hängt sehr hier an diesem Irdischen. Also für sie ist sehr wichtig eben der Genuss, ja, das Genießen der Wirklichkeit, Machterwerb, Luxus. Sie bohrt sich ganz hinein in diese irdischen Güter und ist ganz zufrieden damit und will von irgendwelchen Idealen oder Ideen oder Glaubenssätzen oder Dogmen, die darüber hinausreichen, eigentlich nichts wissen. Und die andere Gesellschaft will das durchaus, ist eben die Gesellschaft, die auch an Gott Interesse hat und auch an den Nächsten und die sehr liebevoll ist, während die Erstgenannte sehr egoistisch ist und sehr viel Unheil anrichtet und auch sehr brutal ist, oft dann kriegerisch, die andere ist friedlich. Es ist nicht so, dass Augustinus mit dieser guten Gesellschaft die Kirche identifizieren würde. Er war durchaus der Ansicht, dass es auch in der Kirche diese eher unguten Typen und Elemente gibt und dass es umgekehrt auch außerhalb der Kirche Menschen gibt, die, an denen Gott wohlgefallen hat. Auch das müssen wir nicht näher erörtern. Es ergibt sich dann ein gewisser Höhepunkt der ganzen Wirrnisse mit der Völkerwanderung, also die Ostgoten und dann die Westgoten. Dann kommen noch die Vandalen und die Vandalen riskieren es sogar, dass sie dann nach Nordafrika ziehen und da eine Stadt nach der anderen erobern und plündern und gewissermaßen aussaugen wie die Heuschrecken oder wie die Termiten. Und so stehen die Vandalen auch eines Tages vor Hippo. Und nicht nur eines Tages, sondern eine längere Zeit. Die Stadt verbarrikadiert sich und es dauert und es dauert. Und ja, der alte Augustinus hat schon Angst um sein Werk und es täte ihm schon weh, wenn das jetzt alles vernichtet und verbrannt werden würde. Und er lässt Abschriften noch anfertigen und hinausschmuggeln. Und er selber mit Retraktationes versucht dann noch einmal diese Werke zu glätten und zu vereinheitlichen. Vielleicht von frühen noch irgendwie im Bannkreis des Manichäismus geschehenen, vorgefallenen Fehlern und Irrtümern zu bereinigen. So ist ihm das Werk sehr wichtig. Als er das einigermaßen erledigt hat, zieht er sich zurück in ein einfaches Zimmerchen. Die Wände hat er gewissermaßen tapeziert mit Abschriften von den Bußpsalmen. Er betet sehr viel, ist sehr unglücklich. Er war ja schon auch mit Rom als einem großen Imperium verbunden und sieht das jetzt alles zugrunde gehen und bereut auch eigene Schuld, die er hat. Und auf diese Weise stirbt er dann. Es ist der 28. August 430. Ja, so viel vielleicht zum Leben. Ich habe mit Absicht etwas mehr erzählt als sonst bei meinen Vorstellungen der großen Philosophen, weil es doch so ist, dass Augustinus irgendwie ein Existenzphilosoph ist. Er ist irgendwie ein Philosoph, der aus seiner Existenz heraus lebt und auch aus seinen Lebensverhältnissen heraus nicht nur dann lebt, sondern eben auch denkt und die Dinge ja, dann auch beurteilt. Das ist also sehr wichtig, wenn man den Augustinus verstehen will, auch der Einfluss. Ja, der Romanianus stand ja dann eben noch unter Manichäischen und der Cicero so großen Einfluss auf ihn eingeübt und die Neuplatoniker. Und das findet Echo in seinem Gedanken. Und als es dann diese Pelagianer gibt, also das sind Christen, die durchaus anständig sind, aber nach das Augustin-Überzeugung, die Freiheit des Menschen zu sehr betonen, ja, und zu Lasten der Gnade Gottes, dann wirft er sich ganz in diesen Kampf. Und vorher hat er sich schon in den Kampf gegen die Donatisten auch geworfen. Die Donatisten war so eine nordafrikanische Sekte, auch könnte man sagen, von einem Donatus dem Großen gegründet. Das waren so wenig, ja, Christen, die sehr rein leben wollten, ja, sehr, sehr rein. Nur die durften wirklich sich Christen nennen oder donatistische Christen, die ganz keusch und ganz rein und ganz fleckenlos gelebt haben. Augustinus sah auch das als einen Irrweg an, dachte, da geschieht dann viel Heuchelei und so weiter und es lässt sich in dieser Welt nicht verwirklichen und er sagte dann auch ganz dezidiert, die wahre Kirche Christi ist eine Kirche auch der Sünder, ja, auch der Sünder. Ja. Nicht, weil sie Sünder sind, sondern weil sie Menschen sind und vielleicht sich auch noch bekehren können. Dann. Die Hoffnung darf man ja nicht aufgeben. Also immer solche Gegner, die ihm entstanden sind, die hat er dann auch ins Visier genommen oder aufs Korn genommen und die haben dann seine Schriften auch geprägt. Wenn man es will, sind es Gelegenheitsschriften. Nichtsdestotrotz, ich verweise darauf, eine große Einheit, eine quasi organische Einheit ist trotzdem gegeben, trotz dieser ganzen Entstehungsumstände. Ja, ich möchte nun, nachdem ich die Biografie ein wenig vorgestellt habe, das Leben dieses großen Mannes, wobei ich vielleicht das Wichtigste vergessen habe, nämlich dies, dass sein Denken um die Liebe kreist. Um die Liebe, das ist ganz spezifisch für ihn. Also für ihn ist Chor, das Herz, der Mittelpunkt des Menschen. Und in diesem Herz, das ist der Ursprung etwa jetzt der freien Handlungen. Wenn ich jetzt so mache, so kommt es jetzt vom Herzen her und so auch vom Herzen. Nicht da von einem Neuronengeflacker da im Gehirn. Also aber nicht nur der Ursprung der Handlungen ist das Herz, sondern auch der Ursprung des Glaubens. Dort in dem Herz wohnt auch Gott, in einem Abyssus, in einem Abgrund ist dort etwas Göttliches, auch ist da ein Kontakt auch mit dem Göttlichen da. Ja, auch die Vernunft, der Wille entspringen diesem Herzen. Und der Wille kulminiert dann oder sublimiert sich in der Liebe. Ja. Also das ist eine ganz große Lehre, dass es letztendlich Gott darauf ankommt, ob wir Liebende sind oder nicht. Ja. In diesem Zusammenhang betont er, ich wiederhole es, betont er auch noch einmal, ja, ich habe es vielleicht noch nicht deutlich genug gesagt, aber das Wort genannt, die Bedeutung des Willens. Also es gibt ja auch einen berühmten Aufsatz von William James, The Will to Believe, der Wille zu glauben, das ist auch ganz augustinisch, das ist nicht so sehr thomistisch, das ist augustinisch, dass wer wirklich glaubt und dauerhaft glaubt und fest im Glauben ist, der muss seine Gefühle auf diese Weise ausrichten, seinen Verstand, der muss versuchen, das auch abzustützen, seinen Glauben durch die Vernunft und durch einen starken Willen. Er will all sein Leben lang diesen Glauben durchhalten. Und hinzu kommt, das habe ich auch schon erwähnt, die Gnade. Also er ist überzeugt, er ist ja auch der Lehrer der Gnade, Augustinus ist überzeugt davon, dass der Mensch von sich aus nicht so besonders Tolles leisten kann. Also da, wo mal etwas gelingt, auch ein Buch vielleicht gelingt, da ist also die Gnade für ihn sofort zu spüren. Also er ist jetzt nicht der Antihumanist, indem er sagt, der Gott oder Mensch ist ein Häuflein Elend und ist oder gar eine Bestie oder ein nackter Affe oder so etwas, das ist ihm natürlich fern. Er kennt das Wort von der ersten Seite der Bibel, dass Gott den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat. Aber in diesem Verhältnis zu Gott, in dem Verhältnis zu den Tieren und zu dem Rest der Schöpfung ist der Mensch ein König, etwas ganz Großes. Aber in dem Verhältnis zu Gott ist er halt doch sehr gering. Und da will er doch gewissermaßen zur größeren Ehre Gottes, will er doch dann auch sein Menschenbild formen, dass also wirklich, wie ich es sagte, das, wo Großes geschieht und wo Erstaunliches Realität wird, da hat, wenn ich so sagen darf, Gott seine Finger im Spiel durch die Gnade. Noch eine andere Sache, die typisch augustinisch ist, ist, dass man eigentlich nicht denken kann, wie man will. Ja. Auch ich, als ich begonnen habe mit meinem Philosophiestudium, habe mir ernsthaft, jetzt muss ich freilich drüber lächeln, Gedanken gemacht, ja, jetzt musste ich ja auch irgendwie entscheiden dann, ja, willst du jetzt ein Marxist werden oder ein Nietzscheaner oder willst du ein Kantianer werden oder ein Platoniker oder was willst du denn jetzt eigentlich werden? Mir schien es, dass mit etwas guten Willen und mit etwas angestrengtem Denken man die Argumente auch so drehen kann, dass letztendlich, ich weiß nicht, jetzt Nietzsche als der größte Philosoph erscheinen würde überhaupt, der alle anderen in die Taschen gesteckt hat. Das ist freilich grünschnäblich, wenn man sich ein bisschen tiefer in die Philosophie einlässt, wird man sehen, dass man gar nicht dahin kann, ohne weiteres, wo man hin will, nur sehr oberflächlich gelingt es. Aber wenn man sich gewissermaßen anvertraut dem Strom der Vernunft, dann kann man nicht einfach so wählen und dahin schwimmen, wo man will, oder sich hintreiben lassen, wo man will. Man wird von dem Strom dann auch getrieben. Ja. Man will vielleicht Nietzscheaner sein, aber ob man das beabsichtigt oder gutheißt oder nicht, spielt keine Rolle. Man merkt so viele Schwächen und Unklarheiten und Vorurteile dann in dieser Philosophie, dass man irgendwann, will man jetzt ein schlechtes Gewissen behalten oder immer noch schlechter werden lassen, dann auch wieder Abstand nehmen muss. Man kann in der Mathematik nicht rechnen, 7 und 2 ist 10, und man kann in der Philosophie nicht einfach auch dahin kommen, wo man hin will. Die Vernunft selbst, der muss man sich anvertrauen im Bereich der Mathematik und eben auch im Bereich der Vernunft, und die trägt einen, drängt einen oder zieht einen an in eine gewisse Richtung. Ja, das ist auch eine der Urerfahrungen von Augustinus gewesen. Er wollte ja lange Zeit Manichäer sein und dann wollte er Skeptiker sein in der Phase der Cicero-Begeisterung und so weiter und so fort. Ja, ich möchte drei Themenkreise noch kurz, jedes vielleicht nur 5 Minuten etwa, behandeln. Und der erste Themenkreis ist die Wahrheit. Augustinus ist unter anderem dafür bekannt, dass er eine große Einsicht von Descartes vorweggenommen hat. Descartes, man kennt von ihm das Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Im Hintergrund ist die Herausforderung der Skeptiker, dass ich gar nicht sicher weiß. Ja. Aber Descartes sagt, jetzt sehr vereinfacht gesagt, Folgendes, ich kann nicht daran zweifeln, dass ich denke. Denken kann ich nicht auch zweifeln, ist eine Form vom Denken. Denken kann ich nicht zweifeln, dass ich denke. Denkend weiß ich intuitiv, dass ich denke. Auch zweifelnd weiß ich, dass ich denke. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass einfach ein Gedanke ist oder ein Denken. Nein, das Denken ist notwendigerweise bezogen auf ein Subjekt, das da denkt. Ja, einen Denkenden oder meinetwegen auch ein Denkendes, aber irgendetwas Subjektives, irgendetwas Substanzielleres als der Gedanke selbst ist da ja wirklich sehr flüchtig, ist, an dem man sich schon oft nach 3 Minuten nicht mehr erinnern kann, was man vor 3 Minuten gedacht hat. Also cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Ähnlich Augustinus, si enim fallo sum, ja, auch wenn ich mich irre, so bin ich doch. Es kann nur einer sich irren, der ist. Ja, nur ein Denkender kann sich irren. Ja. Und so haben wir im Grunde jetzt ein Argument, ein starkes Argument gegen diesen universalen Skeptizismus, gegen diese Skepsis. Auch Cicero hatte Neigungen dazu. Natürlich andere bekannte Skeptiker. Der springende Punkt ist, dass Augustinus davon ausgeht, dass denkend wir Kontakt haben mit einem Geistwesen, mit einem Mens, mit einem Logos, wie immer man das nennen will, der uns weit überlegen ist. Es sind irgendwie ewige Wahrheiten da, die habe ich nicht gemacht, denen muss ich mich angleichen in meinem Denken. Die kann ich auch nicht ändern. Wie ich sagte, ich kann nicht rechnen, 2 und 3 ist 6 oder ist 4 oder so etwas. Das geht eben. Wenn ich es mache, mache ich mich lächerlich. Es gibt bestimmte Grundwahrheiten. Ja, das hat eben sehr große Ähnlichkeit. Ich verwies darauf, dass der Einfluss da ist und auch von Augustinus konzidiert wird. Große Ähnlichkeit mit der platonischen Ideenlehre. Ja. Also es gibt diese Urbegriffe, zum Beispiel der Einheit und Vielheit, und ich muss diese Begriffe verwenden und die haben eine Bedeutung, die ich nicht künstlich verändern kann. Ja, das sind so, bei Augustinus sind so Urgedanken Gottes, ja, so kann man das vielleicht nennen. Ja. Es ist also ein göttlicher Intellekt und der steht mit meinem menschlichen endlichen dir Intellekt in einer gewissen positiven Beziehung. Ja. Also solange ich richtig denke, in einer positiven, sonst in einer negativen. Aber immer in einer wesentlichen Beziehung. Wahrheit kann ich nur haben, wenn ich mich angleiche diesem Geist, diesem großen göttlichen Geist. Dieser Geist strahlt gewissermaßen hinein in mein Denken. Ja. Man kann das so sehen wie eine Sonne, eine Landschaft bestrahlt, so bestrahlt und mit Licht versorgt und mit Wärme, so bestrahlt dieser göttliche Geist mein Denken. Ja, wenn ich mich da verschließe und irgendeinen imaginären Sonnenschein wegsehe oder mit Absicht anders denke, dann kann ich mich nur in Irrtümer und Fehler verstricken. Ja. Also dieses Lumen Intellektuale ist dann ganz wichtig für ihn und diese ja, Illuminationstheorie, nennen es dann die Schüler, sprechen von Augustins Illuminationstheorie, also die Illumination, die Erleuchtung des Verstandes durch den größeren Verstand, durch den ewigen Verstand Gottes. Ja. Das ist also für ihn von größter Bedeutung und auf diese Weise wird auch sein sogenannter noologischer Nous, der Geist, sein noologischer Gottes Beweis verläuft so. Also allein, dass ich mich in mein Wahrheitsstreben nach einer bereits bestehenden Wahrheit ausrichten muss, dass ich mich orientieren muss an der göttlichen Wahrheit, das läuft darauf hinaus, dass es, das sind bei ihm eben nicht irgendwelche einzelnen Ideen, die auf unsichtbaren Thronen sitzen, wie man Platon verstehen kann, sondern das sind Elemente eines Geistes, eines göttlichen Geistes. Und dieser Geist wird ja auch genannt als Logos dann im Prolog zum Johannesevangelium. Er hatte auch Erläuterungen, einige Bücher dazu geschrieben zu diesem Johannesevangelium. Da könnte man das nachlesen. Also ich nähere mich der Existenz Gottes nicht, wie es aristotelisches Denken tut, über die Schöpfung und sage, ich brauche eine erste Ursache oder so etwas. Ja, dass ich jetzt hier sitze, hat die Ursache, dass ich mich hierher gesetzt habe, und das hat wieder die Ursache, dass ich mit meinem Moped hierher gefahren bin und so weiter und so fort. Und so muss es irgendwie eine erste Ursache geben. Und diese erste Ursache ist Gott oder zumindest in Gott oder bei Gott. Nein, nein, es geht unmittelbar gewissermaßen von meinem Denken als eine Voraussetzung von wahrem, Voraussetzung davon, dass ich wahres denken kann, ist ein göttlicher Geist. Es geht unmittelbar, ich muss da nicht den Umweg machen über Kausalitäten, Folgen in der Natur. Ja. Der zweite Themenkreis, den ich kurz ansprechen möchte noch, ist die Schöpfung. Inspiriert hat sich Augustinus dadurch das Wort, ganz am Anfang der Bibel steht es ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, Himmel ist nicht eigentlich jetzt das, was wir sehen, wenn wir die Augen öffnen tagsüber, dieses blaue scheinbare Zelt, das über uns gespannt ist mit dieser großen leuchtenden Kugel in der Mitte, wenn keine Wolken sind, der Sonne, und auch nicht das, was wir da nachts sehen, dieses dunkle Zelt mit den kleinen Flimmerchen, mit den Pünktchen, mit den Sternen und dem Mond. Himmel ist für ihn, ich sagte es bereits, das Reich der Engel. Also als erstes wurde das Reich der Engel geschaffen und dann kam die Erde. Die Erde wurde nicht aus einer vorgegebenen Materie geformt, wie es beim platonischen Demiurgen im Timaios ist, sondern die Schöpfung ist in einem Augenblick geschehen, ohne vorhergehende Materie, ohne dass eine Zeit vorausgegangen wäre und ohne dass ein großes Weltall, ein riesiger Ort, ein unendlicher Ort oder ein Behältnis imaginäres, ohne Grenzen und ohne Wände, irgendwo schon da gewesen wäre. Deswegen sind auch die Fragen etwa derart, so spöttische Fragen von Atheisten. Ja, was hat denn der liebe Gott getan, bevor er die Welt schuf? Hat er da nur die Däumchen gedreht oder war es ihm dann nicht ein bisschen langweilig? Solche Fragen stellen sich nicht, weil die Zeit erst mit der Schöpfung, mit der Schöpfungstat überhaupt ins Dasein tritt. Vorher gibt es keine Zeit. Ebenso mit dem Raum könnte wieder ein Spötter fragen, ja, warum hat er denn in diesem unendlichen Container da ohne Grenzen, warum hat er denn die Erde da hingesetzt oder das Weltall dort geschaffen und nicht anderswo, was hat er da für hinreichende Gründe gehabt? Leibniz fragt manchmal in eine solche Richtung. Wieder völliger Unsinn, es gab keinen Raum. Raum und Zeit und auch keine Materia prima, keine ursprüngliche Materie. Alles wird in einem Nu geschaffen. Die Geschichte mit dem Sechstagewerk ist für ihn eine Konzession an den orientalischen Publikumsgeschmack, möchte ich es jetzt einmal ein bisschen gewagt nennen. Die einfachen Menschen wollen halt Geschichten hören. Ja. Sie wollen Geschichten hören und dann am ersten Tag geschieht dies und am zweiten dies und so weiter. So geht es dann immer weiter, so kann man sich das vorstellen. Die Imagination hat etwas vor dem inneren Auge. Augustinus ist überzeugt davon, Gott braucht nicht eine bestimmte Zeit, bis er das schafft. Als allmächtiges Wesen geht es in einem Schlag. Und wir haben dann die geordnete Natur, also die Schöpfung, wir haben Raum, Zeit und Materie, das ist alles da. Ein bisschen streut er noch hinein, solche Rationes Seminales, solche Samen, solche Samenkörner, aus denen etwas wird. Man denkt da an die Logoi Spermaticoi, der Stoiker. Also es ist zwar sehr viel auf einmal geschaffen, aber der Baum, der jetzt vielleicht, oder dieser hier links von mir ist, der, so eine Pflanze, die ist nicht am ersten, also zu Beginn der Schöpfung da. Aber auch Bäume und andere so Steine, die neu auftauchen, Menschen, die neu geboren werden, wie auch immer. Es ist so ein Samen das sind so ganz ultra kleine, feuchte Elemente oder Partikelchen, aus denen dann später etwas wird zu ihrer Zeit. Wichtig ist für Augustinus, dass auch das zurückverfolgt werden kann auf die ursprüngliche Schöpfungstat. Also manche sagten ja, in diesen Rationis da, das kann man ja kombinieren mit einer modernen Evolutionstheorie. Na, das stimmt nicht. In der Evolutionstheorie entsteht ja wirklich Neues auch. Und da ist es so, dass nur die Samen, die Gott selbst gestreut hat, gewissermaßen aufgehen, aufblühen zu der Zeit, die für sie festgelegt worden ist. Ja, in diesem Zusammenhang ist auch noch die Weltseele ein Thema unter vielen anderen. Die Zeit. Augustinus ist unter anderem dafür bekannt und berühmt, dass er sehr intensiv über die Zeit nachgedacht hat. Für ihn ist die Zeit eben nicht nur, wenn man genau bei Aristoteles hinschaut, ist es auch nicht so. Aber manche sagen, dass Zeit bei Aristoteles etwas sehr eng an die Bewegungen, besonders an die Bewegungen der Gestirne geknüpft ist. Also gäbe es nicht diese Bewegungen der Gestirne, dann gäbe es wohl auch keine Zeit. Augustinus unterscheidet sehr deutlich zwischen Zeit und Bewegungen. Er sagt auch, wenn sich nichts bewegen würde, würde Zeit vergehen. Die Zeit ist etwas metaphysischer Art. Es ist nicht etwas, das derivativ ist zu irgendwelchen Bewegungen von Körper. Und er hat da eine ganz faszinierende These, nämlich er sagt, Zeit hat zu tun mit Distentio Animi, also mit der Erstreckung, Ausdehnung der Seele. Denken wir erst einmal an uns, an unsere eigene Seele. Die Vergangenheit ist, also was gestern war, ist irgendwie vorbei. Aber ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, was habe ich gestern so um diese Zeit, jetzt ist es so etwa 5 oder halb 6 Uhr am Nachmittag, was habe ich da getan? Und so erstreckt sich meine Seele wieder hinein zu dem gestrigen Tag oder sogar in die Kindheit zurück. Also dort ist dann die Vergangenheit. Ja? Dort, wohin sich meine Seele, Kraft meiner Erinnerung, Memoria erstreckt. Und oder auch, jetzt kann ich auch denken, was werde ich denn morgen etwa um diese Zeit tun? Ah ja, morgen ist Freitag, was sind da meine gewöhnlichen Aufgaben? Oder hat sich der Besuch angekündigt oder muss ich bis dahin irgendeine dringende Terminarbeit abschließen? Jetzt wieder Distentio Animi, meine Seele erstreckt sich jetzt futurisch in die Zukunft hinein. Die Zukunft ist nicht hier, hier ist nur die Gegenwart, hier ist nur die Dauer der Gegenwart. Aber ich kann also mit meiner Seele gewissermaßen schon noch ein bisschen vorgreifen. Und in diesem Zusammenhang spielt die Weltseele eine große Rolle. Er hat sich nie richtig entscheiden können dafür, ob es die gibt. Bei Platon gibt es die, aber man könnte sagen, Zeit, seine Zeittheorie, wird richtig schlüssig, erst wenn sie ein Stück weit von der Subjektivität der Individuen gelöst wird, zu einer objektiven Seele. Der letzte Themenkreis, ich will ihn nur noch nennen, es ist die Seele, nur ganz wenig dazu. Es geht also Augustinus darum, auch die Unsterblichkeit der Seele zu beweisen und plausibel zu machen. Hier sein Hauptargument ist, der Nervus probandi ist, dieser ganzen Argumentation um die Seele, dass die Seele in Kontakt steht mit dem ewigen Geist Gottes, mit den ewigen Ideen und deswegen auch selbst einen Ewigkeitsaspekt aufweisen muss. Im inneren Leben spiegelt sich nach Augustinus die göttliche Dreieinigkeit wider. Also er nennt es Memoria, aber es ist im Grunde das Selbstbewusstsein, dessen ich mir immer bewusst bin, wenn ich jetzt irgendeine Tat mache, nur wenn ich mit dieser Hand jetzt hin und her mache, bin zunächst einmal ich, ja, dann ist es eine Erkenntnis, ich möchte jetzt zur Erklärung irgendetwas demonstrieren und dann ist es der Wille, der zur Ausführung der Tat führt. Also wieder drei Sachen, ja, Ich-Bewusstsein, Erkenntnis und Wille. Und das spiegelt die Trinität Gottes wieder. Wir haben also hier im Inneren des Menschen, die Seele ist näher an Gott als die Natur. Wir haben im Inneren des Menschen auch diese Dreiteilung von Gott, Vater und Sohn. Der wahre Schöpfer ist der der einige Gott, und das spiegelt sich in dem Bereich, der ihm relativ nah ist, der menschlichen Seele wieder. Ja, man könnte hier noch länger fortfahren, aber die Zeit geht zu Ende. Ich danke für Ihre freundliche Aufmerksamkeit, dass Sie so lange durchgehalten haben. Freut mich, alles Gute, auf Wiedersehen.